Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen eigenen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Habt ihr es auch schon gemerkt? Ein Narr hat immer Recht, auch wenn er nicht Recht hat. Er hat Recht in seinen eigenen Augen. In Wahrheit aber ist er töricht und geht auf der Straße des Verderbens. Für uns gilt, sei kein Narr. Lass dir etwas sagen. Höre auf die Stimme der Weisen. Studiere Gottes Wort. Ein wirklich weiser Mensch, der in der Gottesfurcht wandelt, der nimmt guten Rat und Belehrung an und wird dadurch immer weiser. Gehen weiter zu Vers 16. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Unbeherrscht und laut, so erlebt man Narren. Sie lassen ihrem Ärger freien Lauf. Ihnen fehlt die geistliche Frucht der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle. Klug ist dagegen, wer Beleidigungen einsteckt, ohne gleich darauf zu reagieren. Der Kluge lässt sich nicht provozieren. Er betet innerlich um Ruhe. Er schlägt nicht zurück, sondern bringt alles dem Herrn. Der kluge Mensch, der von der Gottesfurcht geprägt ist und dadurch auch weise ist, er sucht das ruhige Gespräch, nachdem sich der Zorn über die Provokation abgekühlt hat. Und so geh erst ins stille Kämmerlein, wenn dich jemand ärgert, und schlage nicht zurück, weder verbal und schon gar nicht physisch. Ein Narr lässt seinem Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Und jetzt kommen wir zu Vers 17. Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Es ist furchtbar, wenn Zeugen lügen. Sie bringen einen anderen zu Unrecht ins Gefängnis oder sogar in den Tod. Und so erging es auch unserem Herrn Jesus, dass falsche Zeugen zu seiner Verurteilung beigetragen haben. Sie haben Aussagen, die er gemacht hat, zum Beispiel über Zerstörung des Tempels, verdreht und es so dargestellt, als wolle er den Tempel zerstören. Dabei hat er nur vorausgesagt, dass das geschehen wird. Aufgrund des Ungehorsams des Volkes, weil sie den Messias abgelehnt haben. Und er hat von seinem Leib gesprochen als dem Tempel, der ja zerbrochen wird, aber neu errichtet. Er hat da die Auferstehung angekündigt. Aber sie haben es so verdreht, als wolle er hier zur Zerstörung des Tempels aufrufen. Und so werden auch heute oft Aussagen verdreht. Und der Mensch wird schuldig, der bewusst oder auch unbewusst Aussagen verdreht. Natürlich, wenn er es bewusst tut, ist er schuldig, aber auch unbewusst, dann sollte man lieber gar nichts sagen, wenn man nicht sicher ist, dass man etwas richtig verstanden hat. Sage als Zeuge vor Gericht oder auch sonst im alltäglichen Leben, wenn du irgendwas erzählst, sage da nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit nicht weißt, dann schweige einfach über eine Sache. Sonst, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht befolgst, diese Regel, allein die Wahrheit zu sagen, lädst du Schuld auf dich. Manchmal kamen Menschen durch falsche Zeugenaussagen ins Gefängnis, und zwar die, über die etwas Falsches behauptet wurde, oder sie kamen sogar, wo die Todesstrafe noch vorhanden ist, in den Tod. Eine solche Schuld auf sich zu laden, das ist ja schlimm, und das sollte ein Mensch so etwas nicht machen. Und schon gar nicht ein falsches Zeugnis, auch durch Bestechung oder Ähnliches, wenn man Geld versprochen bekommt, das ist dann noch mehrfache Schuld. Da kommt noch die Bestechlichkeit dazu. Also, das Wort Gottes sagt uns, wir sollen absolut wahrhaftig sein. Und wenn wir nicht genau wissen, wie es sich verhalten hat, dann lieber schweigen. Ja, die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Gehen wir weiter zu Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, dicht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Sei kein Schwätzer, sondern ein Beter. Das ist die Grundregel für einen Christen. Bete vor dem Reden. Natürlich können wir nicht vor jedem Satz beten. Herr, lenke mich in diesem Satz, in jedem Satz. Aber wir können zum Beispiel morgens beten. Herr, bewahre mich vor Sünde in diesem Tag, auch vor Zungensünden. Und der Herr wird uns Weisheit schenken, dass wir unsere Worte überlegen, bevor wir reden. Und es steht ja auch an anderer Stelle, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Einfach auch weniger reden und besser nachdenken. Ich habe da auch jeden Tag zu buchstabieren, weil ich auch schon von Berufswegen viel reden muss und auch gerne mit Menschen rede. Aber man muss immer aufpassen. Und wenn man doch etwas Falsches gesagt hat, sich nicht zu schade sein, dass man um Vergebung bittet. Du, das war nicht so in Ordnung, was ich da gesagt habe. Habe ich dich verletzt? Habe ich dich beleidigt? Dann tut mir es leid, vergib mir bitte. Sei kein Schwätzer, sondern ein Beter. Weisheit führt zur Zurückhaltung, auch was Worte angeht. Weisheit lässt sich nicht ereifern. Sie plappert nicht heraus, sondern redet gezielt und heilsam. Heilsame Worte der Erbauung, des Trostes und auch der liebevollen Ermahnung. Das ist Weisheit. Weisheit ist besonnen und bewahrt vor Hitzköpfigkeit. Ein Hitzkopf, der muss seine Worte und Taten immer wieder bereuen, wenn er es denn tut. So sollen wir nicht sein. Wir sollen uns Ruhe schenken lassen. Und wenn wir selber nicht ruhig sind von Natur aus, ist gut, wenn der Herr uns Brüder und Schwestern zur Seite stellt, die uns immer wieder sagen, sei nicht so hitzig, bete erst, geh in die Stille. Und so bitte Gott um Hilfe und sei dankbar für die Unterstützung durch weise, in Gott gegründete Menschen, die, die Weisheit Gottes haben. Das waren einige Gedanken zu Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Vers 19. Und ihr seht, ich verwende hier verschiedene Übersetzungen. Ich suche immer die Übersetzung raus, wo es am deutlichsten der Grundtext getroffen wird und was auch am besten verständlich ist. Der nächste Vers 19. Wahrheit besteht in Ewigkeit, Lüge vergeht in kürzester Zeit. Wahrheit besteht in Ewigkeit, Lüge vergeht in kürzester Zeit. Was ist Wahrheit? Nun, man kann auch so fragen, wer ist Wahrheit? Gott selbst ist die absolute Wahrheit. Und Wahrheit im biblischen Sinne ist nicht nur intellektuelles für Wahrhalten oder die Übereinstimmung von Gegenstand und Aussage über diesen Gegenstand, sondern Wahrheit in der Bibel ist ein Vertrauensverhältnis zu der absolut zuverlässigen Person Gottes. Gott ist der absolut Zuverlässige, der Ja und Amen. So ist es. Auf ihn können wir uns verlassen. Bei ihm sind wir nicht verlassen. Wir können uns verlassen auf ihn, aber sind nicht verlassen. Gott selbst ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er sagt, ebenfalls im Johannesevangelium zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die absolut vertrauenswürdige Wahrheit. Und diese Wahrheit Gottes ist unvergänglich und ewig. Der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Frage an uns stellt sich, lebe ich in der Wahrheit oder in der Lüge? Verkündige ich die Wahrheit oder verkündige ich Halbwahrheiten, Unwahrheiten oder das, wonach den Menschen die Ohren jücken? Sei in deinem Wesen als Mensch, als Christ insbesondere eben absolut wahrhaftig. Das können wir nur sein, wenn Christus in uns wohnt, diese absolute Wahrhaftigkeit des Herrn ausstrahlen. Ein lügnerischer Mensch wird früher oder später durchschaut. Er kommt zu Fall. Genauso wie Satan, denn Lüge ist das innerste Wesen Satans. Er wird nicht nur als Lügner bezeichnet, im Johannesevangelium Kapitel 8, sondern sogar als Vater der Lüge. Und Lüge ist auch immer Verführung, Wegführen vom schmalen Weg zum Himmelreich. Lüge ist das Wesen Satans. Aber Satan ist bereits gerichtet am Kreuz auf Golgatha durch das rettende Opfer unseres Heilandes Jesus Christus. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat, so lesen wir in Offenbarung 12. Und deshalb führt er in dieser Endzeit Rückzugsgefechte, wo er versucht, um seine ganze Macht zu entfalten. Durch Globalisierung, durch falsche Lehren, durch Sekten, durch Ideologien, durch Liberalisierung der Kirchen und vieles andere. Er möchte Menschen verführen, aber für uns als Christen gilt, wir sollen mit ihm nichts zu tun haben. Er ist ein besiegter Feind und Macht gewinnt er nur über die, die nicht in Christus gegründet sind. Wenn Christus in uns wohnt, müssen wir uns vor Satan und seinen Listen nicht fürchten. Aber wir müssen wachsam bleiben, treu sein Wort lesen und in Gemeinschaft mit dem Herrn stehen im Gebet und auch in der Versammlung der Heiligen. Wahrheit besteht in Ewigkeit, Lüge vergeht in kürzester Zeit. Vers 20. Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böses schmieden, die aber zum Frieden raten, haben Freude. Die Frage stellt sich auch hier an uns, und ich hoffe, niemand beantwortet das jetzt mit Ja. Denkst du darüber nach, wie du anderen schaden kannst? Es gibt ja solche Menschen, die denken Tag und Nacht immer, wie kann ich dem eins auswischen? Mein Nachbar, der einen Grenzstein verrückt hat, wie kann ich es dem jetzt zurückgeben? Oder in der Schule, wo ich gemobbt werde, wie kann ich meinen Klassenkameraden eins auswischen? Und, im Arbeitsleben, in der Familie vielleicht sogar. Das ist sehr traurig. Und die Frage stellt sich, wenn jemand so denken sollte, bist du dabei glücklich bei diesen bösen Planungen? Hast du dabei inneren Frieden? Auf keinen Fall. Und deshalb gilt, sei kein Ränkeschmied, der anderen eins auswischen will, der Böses schmiedet, sondern einer, der Frieden stiftet und der hilft, der bereit ist zu vergeben, der nicht nachtragend ist, der feurige Kohlen auf das Haupt seines Feindes sammelt und den Herrn bittet, hilf mir, nicht nachtragend zu sein. Wie gut ist es, wenn wir unseren Feinden sogar Gutes erweisen können. Das wird sie beschämen und manchen von ihnen zur Umkehr führen. Aber wenn wir zurückschlagen, dann wird alles nur noch schlimmer. Das ist das Problem bei Streit und bei Kriegen, das immer mehr eskaliert, solange keine Verhandlungen stattfinden, auch jetzt im Krieg. Ich bete schon lange, dass alle erkennen, es kann nur durch Friedensverhandlungen und durch das Gebet der Gläubigen natürlich Hilfe kommen, aber nicht durch dauernde weitere Aufrüstung. Sei ein Helfer und Friedensstifter, dann wirst du selber glücklich sein und andere Menschen glücklich machen. Und deshalb gilt, Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böse schmieden, die aber zum Frieden raten, haben Freude. Friede, ob es im kleinen Bereich ist, der Familie, der direkten Umgebung, Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft oder im globalen Bereich der Politik, der Staatenkonflikte. Als Christen sollen wir Friedensstifter sein, so sagte Herr Jesus in der Bergpredigt. Gehen wir weiter zu Vers 21. Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglücks sein. Nun, wenn man das so hört, dann denkt man, na, aber die Erfahrung spricht oftmals dagegen. Es gibt Gottlose, die leben in Saus und Braus, die können sich alles leisten, die machen die tollsten Reisen. Die sind gesund und wohlgenährt. Auch in der Familie funktioniert es vielleicht sogar besser als bei mir. Ja? Und all solche Dinge gibt es doch, ja? Wenn man es so erlebt. Und sogar im Psalm 73 findet sich deshalb die Klage des Beters, des Frommen. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und die Gerechten müssen leiden. Aber dann heißt es gerade in diesem Psalm 73, So dachte ich, bis ich Acht hatte auf ihr Ende. Auf ihr Ende. Es kommt das dicke Ende, wo der Mensch, der ohne Gott lebt, von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Das böse Erwachen in der Ewigkeit, wo Gott fragt, warum wolltest du von mir nichts wissen? Jetzt wirst du auch nicht bei mir sein im Himmel. Keiner wird gezwungen, in das herrliche Himmelreich zu kommen. Dein Ort ist jetzt der Ort ewiger Qual. Dann geht es den Gottlosen nicht mehr gut. Und jetzt schon sind wir aufgerufen, sie zu warnen vor ihrer Gottlosigkeit, umzukehren zum lebendigen Herrn und Heiland und ein erfülltes Leben mit Jesus Christus zu finden. Den Gottlosen geht es nur zeitweilig gut. Aber denen, die im Herrn sind, die haben zwar hier auf der Erde auch manche Mühsal und Leiden. Ja, wir werden sogar Verfolgung erleiden, sagt der Herr, wenn wir ihm treu nachfolgen. Auch schon hier wirst verspottet, wirst verleumdet, abgelehnt, ausgegrenzt. Wenn es um des Herrn willen ist, dann liegt Seligkeit darauf. Wenn es um eigener Schuld willen ist, nicht. Aber wenn es um des Herrn willen ist, dann wirst du selig gepriesen. Es ist uns kein Spaziergang hier verheißen auf der Erde als Christen, sondern durchaus Mühsal und Drangsal. Aber wir haben das herrliche Ziel, wo kein Leid mehr sein wird, keine Träne mehr geweint. Das ist unser Trost, unsere Kraftquelle. Und auch hier schon kann der Herr Situationen wenden, sodass wir auch hier Erleichterung bekommen, dass wir auch hier immer wieder Zeiten der Ruhe und des Friedens erleben dürfen als Christen. Das Übel, das wirklich Schlimme ist, ist die ewige Verdammnis. Und das wird den Gerechten nicht treffen. Deshalb heißt es ja, den Gerechten wird kein Übel treffen. Aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Nämlich dann, wenn man ihr Ende ansieht. So kann man diesen Vers richtig einordnen und verstehen. Vers 22. Wir haben heute 28 Verse. Jetzt sind wir bei Vers 22. Also bis Vers 28. Wir sind ja nur in der zweiten Hälfte des Kapitels. Also Vers 22. Ein Mensch, der lügt, ist dem Herrn ein Gräuel. Nur wer wahrhaftig ist, gefällt ihm wohl. Es fällt uns auf, wie oft das Thema Wahrheit und Lüge in den Sprüchen vorkommt. Da ist was ganz Wichtiges enthalten. Wahrheit in Gott, Lüge im Teufel. Das haben wir gerade schon gehört. Und zu Vers 22 folgende Fragen. Bist du als Lügner bekannt oder als ein Mensch, dem man vertrauen kann? Gott verabscheut Lüge. Lügner haben keinen Platz im Himmel, es sei denn, sie kehren rechtzeitig um von ihrem falschen Weg. Falls du in einer Lebenslüge lebst, und die größte Lebenslüge ist ja, ich brauche keinen Gott, ich brauche keinen Retter, bin selber so gerecht, ich schaffe es schon. Falls du in einer solchen Lebenslüge lebst, dass du also meinst, ohne Gott leben und glücklich sein zu können, dann mache dir nichts vor. Nimm, solange es Tag ist, den als deinen Herrn an, der selber die Wahrheit ist, Jesus Christus. Und sei in deinem Leben absolut wahrhaftig. Ein Mensch, der lügt, ist dem Herrn ein Gräuel, den verabscheut der Herr. Nur wer wahrhaftig ist, gefällt ihm wohl. Vers 23. Hier kommt ein ganz neuer Gedanke. Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit heraus. Ist es nicht so? Der Narr will als klug gelten. Deshalb schreit er das Wenige, das er weiß, heraus. So ein bisschen was weiß er auch und das schreit er heraus. Aber wie peinlich ist es, wenn das Herausgeschriene dann auch noch falsch ist? Wer dagegen wirklich klug ist, hier steht klug, und Klugheit ist ja das, was auch menschliche Bildung so kennzeichnet. Die Weisheit ist das, was die Gottesfurcht beinhaltet. Wenn jemand wirklich klug ist, dann muss ein solcher Mensch mit seinem Wissen nicht prahlen. Der wirklich Kluge und Weise, der prahlt nicht mit seinem Wissen. ach, ich weiß das alles besser und ich habe das gelernt und du musst da drauf hören. Und nein, das wäre töricht. Ich sage mal so, ich habe auch viel studiert, aber ich predige euch jetzt nicht dauernd an mit den ganzen Büchern, die ich gelesen habe. Das wäre also peinlich, nicht? Oh ja, das habe ich gelesen und Einstein und ach, nee, also töricht, ja. Und diese Besserwisser, die machen sich ja nur unbeliebt bei Gott und bei den Menschen. Also wer wirklich klug ist und dazu noch weise, der muss mit seinem Wissen nicht prahlen. Was tut er? Er setzt sein Wissen ein, sobald es gebraucht wird. Und da, wo es seinen Platz hat. Der eine ist handwerklich begabt. Jetzt geht das Auto kaputt. Ah, ich kann Auto reparieren. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe einen Mann geheiratet, der Autos reparieren kann, sagt die Frau dann plötzlich. Vielleicht hat sie noch gar nicht gewusst. Und dann werden diese Gaben plötzlich offenbar. Ich bin leider keiner solcher, da fehlt mir leider das Wissen, aber gibt sicherlich welche unter uns, die das können. Oder andere, die können plötzlich übersetzen etwas. Ach, ich wusste gar nicht, dass du Französisch kannst, ja, und so weiter. Ja, ich habe das mal gelernt. Ah, dann setzt man das Wissen ein, wenn man jetzt nach Frankreich fährt und so weiter. Das sind jetzt viele Beispiele, also nur wenige Beispiele für vieles. Also das Wissen, das man gelernt hat in der Schule, im Leben, das setzt man ein, sobald es gebraucht wird. Aber man trägt es nicht immer vor sich her. So viele Sprachen spreche ich, das kann ich alles, so toll bin ich. Das ist töricht, wenn jemand so rumläuft. Da ist so ein Schild, wo drauf steht, was ich alles kann, stellt euch vor, ich kann das und jenes. Peinlich, ja. Der Mensch, der weise ist und klug ist, er wird in einer demütigen und besonnenen Art anderen Menschen mit seinem guten Rat helfen und auch in der Praxis beistehen. Deshalb gilt für einen klugen und weisen Menschen, halte dein Wissen demütig zurück und setze es zur rechten Zeit ein. Vers 23 war das, ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit hinaus. Dann Vers 24. Fünf Verse haben wir noch, dann ist das Kapitel zu Ende. Vers 24, die Hand der Fleißigen wird herrschen. Eine lässige Hand aber muss Zwangsarbeit verrichten. Kennst du das? Sich hocharbeiten. Und auch in der Welt weiß man, ohne Fleiß kein Preis. Wenn du in der Schule nichts gelernt hast, dann musst du halt später... Ich will jetzt nicht urteilen über gewisse Arbeiten, aber man sagt so, niedrige Arbeiten verrichten. Entschuldigung, wenn ich das als Beispiel bringe. Mein Papa hat mir immer gesagt, also wenn du in der Schule nicht aufpasst, dann musst du später Straßen kehren. Das habe ich ohnehin als Kind schon gemacht, hat mir sogar Spaß gemacht, nichts gegen Straßenkehrer. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so, das, was ja, den Gaben entsprochen hätte. Und wenn man natürlich nichts lernt, ja, dann machst du halt diese ganz einfachen Arbeiten. Haben auch ihre Würde. Es gibt Menschen, die sind dazu berufen. Okay, wollen wir nicht geringschätzig drüber reden. Aber natürlich kann man auch andere Berufe lernen. Und vor allem, wenn das auf Faulheit beruht, dass ich es also nicht weitergebracht habe, dann liegt darauf kein Segen. Auf Faulheit liegt kein Segen. Wer aber durch ehrliche Arbeit etwas erreicht, der hat es verdient. Gott schenkt die Gaben, aber mit jeder Gabe, die der Herr uns schenkt, und dazu gehört auch die natürliche Gabe der Gesundheit oder der geistigen Konzentration, mit jeder Gabe ist auch eine Aufgabe verbunden. Und wenn ich diese Aufgabe nicht wahrnehme, und ich könnte sie wahrnehmen, ich hätte diesen Beruf machen können, dann bin ich ungehorsam. Wer durch ehrliche Arbeit etwas erreicht, der hat es verdient, er wird sich eine sichere Existenz aufbauen und vielleicht sogar selber Arbeiter anstellen. Wer aber faul ist, wird die niedrigsten Arbeiten tun müssen, die eigentlich gar nicht seiner Begabung entsprechen. Er stellt sein Licht unter den Scheffel, vergräbt seine Gaben, und da gibt es ein hartes Urteil Gottes bezüglich der geistlichen Gaben, aber man kann es auch auf die natürlichen Gaben übertragen. Warum hast du deine Gaben vergraben und nicht damit gewirtschaftet? Ihr kennt diese Gleichnisse. Wer faul ist, wird die niedrigsten Arbeiten tun müssen und vielleicht sogar in Sklaverei fallen. Daher, lieber Mensch, lerne zielstrebig, damit du es zu etwas bringst und dadurch auch anderen Menschen dienen und helfen kannst. Darum geht es ja nicht nur um mich selber. Für die Familie soll ich da sein und auch für meine Mitmenschen. Soweit einige Gedanken zu Vers 24. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, eine Lässige aber muss Zwangsarbeit verrichten. Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Wie gut tut ein freundliches Wort? Hat euch heute schon jemand ein freundliches Wort gesagt? Ich versuche das immer, aber nicht immer gelingt mir es so, wie ich es meine. Manchmal wird es auch falsch verstanden. Was will denn der von mir oder so? Aber man versucht einfach, ein freundliches Wort zu sagen. Und auch selber freut man sich natürlich, wenn man eins zu hören bekommt. Gerade auch am Morgen, wenn man so aufsteht, wenn der Tag neu beginnt, aber auch sonst. Auch vor dem Zu-Bett-Gehen schläft man viel besser ein, wenn man freundliche Menschen erlebt hat und jetzt nicht Stress hatte oder Streit womöglich. Also wenn ich Streit habe, kann ich nicht gut schlafen, sage ich euch. Ich sage ganz ehrlich, auch mit meiner Frau ab und zu mal Diskussion ist, dann ist immer gut, wenn man abends nochmal Andacht und beten dann zusammen, dann ist die Sache bereinigt. Man muss sich dann aussprechen und auch Missverständnisse klären. Und dann schläft man auch viel besser. Jetzt soll ich auch so. Also nehmt nicht eine bittere Wurzel mit in den Schlaf. Das ist ganz schlecht. Sagt euch freundliche, ehrliche Worte. Keine Heuchelei oder Schmeichelei. Ehrliche, freundliche Worte. Und vergebt einander. Es heißt auch an einer Stelle, sinngemäß, gehe nicht ins Bett, bevor du verzeihst. Ja, genau, danke, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen, ehe du verzeihst. Wurde auch vertont in einem Lied von Manfred Siebald, das kennt ihr auch, denke ich. Vielleicht können wir es ja nachher singen. Ja, also, die Frage stellt sich dann auch zum Thema Sorgen, steht auch hier im Vers, quält dich eine Sorgenlast? Wirst du davon vielleicht sogar schon depressiv? Das drückt einen so richtig runter. Ah, wird ich noch genug zu essen haben? Werde ich meine Arbeit verlieren? Wird wieder eine Pandemie ausbrechen? Werden die uns alle zwangsimpfen? Ja, das sind ja alles Sorgen. Manche haben ja ihre Existenz verloren in dieser Lage. Das kann einen wirklich krank machen. Man soll sich nicht immer mit diesen Fragen beschäftigen, sondern der Herr Jesus sagt ja, und das hat mich auch durch die ganze Pandemiezeit, sage ich jetzt mal, durchgetragen, das Wort vom Herrn, wo er sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Wir sind für jeden Tag dankbar, wo die Sonne scheint, wo wir uns bewegen können als ältere Menschen, ja, wo man noch arbeiten können, dem Herrn dienen können, eine Familie um uns haben dürfen, nicht jedem ist das Geschenk. Also, wir können für so vieles dankbar sein. Wir müssen nicht depressiv sein und niedergedrückt. Sehen wir das Positive? Ich erlebe halt bei depressiven Menschen sehr oft, dass die wie so eine dunkle Brille aufhaben und nur das sehen, was sie da richtig niederdrückt, anstatt auf die vielen Schönheiten in der Schöpfung zu schauen, auf die netten Menschen, die sich um einen bemühen, um das gute Essen, das man jeden Tag genießen darf, um die Vögel, die singen. Und es gibt so viel Gutes. Und ich sage immer, konzentriere dich doch mal auf das viele Gute, was um dich herum ist. Und dass du noch aufstehen kannst, dass du nicht bettlägerig bist und so weiter. Meine Oma, die war so ein positiv gestimmter Mensch, als die letzten zwei Jahre, die wurde 89, bettlägerig war, hat sie gesagt, ach weißt, jetzt bin ich so viele Jahre rumgelaufen, jetzt will Gott, dass ich auch ein bisschen ausruhe. Ja. Da habe ich gedacht, auch alle Achtung. Ja. Die hat am Schluss auch noch zum Glauben gefunden, zum lebendigen Herrn, war katholisch. Und die war aber immer so fröhlich gestimmt, meine Oma. Also, wenn du eine Sorgenlast hast, die dich niederdrückt, dann lass nicht zu, dass sie dich umwirft, sondern bringe alle deine Sorgen zu Gott. Er, der alles geschaffen hat und lenkt, kann auch dir helfen. Und vor allem gilt, mache aus deinen Sorgen ein Gebet. Alles dem Herrn bringen. Werfet eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. So lesen wir im Wort. Und dann, wenn du gebetet hast, höre auf Gottes Antwort. Wir sollen sorgen für das alltägliche Leben, was wir brauchen, Nahrung, Kleidung, Obdach. Da haben wir eine Verantwortung, für unsere Familie zu sorgen, für die Menschen, die uns brauchen. Jeder hat Menschen, die ihn brauchen, auch wer jetzt keine Familie hat. Also dafür dürfen wir sorgen, aber wir sollen uns nicht über Dinge zersorgen und innerlich kaputt machen, die wir nicht ändern können. Die legen wir dem Herrn hin. Der Herr kann eingreifen und auch schwierige Situationen verändern. Es gibt manchmal schwierige Lebensführungen, können wir beten, aber wir können selber nichts ändern. Es gehören immer mehrere Menschen dazu. Ja. Schwere Schicksale, Trennungen, Kinder, die nicht den Weg mit dem Herrn gehen und so weiter. Mach aus allem ein Gebet und zeige diesen Menschen deine Liebe. Wir müssen bei uns anfangen, nicht von den anderen erwarten. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Und vertraue darauf, Gott, der Herr, wird auf seine Weise und zu seiner Zeit eingreifen. Vielleicht erleben wir es nicht mehr auf der Erde, aber in der Ewigkeit werden wir sehen, was der Herr getan hat. Das waren einige kurze Gedanken zu Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Dann Vers 26. Der Gerechte zeigt seinem Nächsten den rechten Weg, aber der Weg der Gottlosen führt sie irre. Wer mit Gott lebt, weiß, wo es lang geht. Er weiß, was der Sinn des Lebens ist. Sinn heißt nämlich Weg auf Deutsch. Und Sinn bedeutet, ich weiß, wo ich herkomme, nämlich ich bin ein Geschöpf Gottes. Und ich weiß, wo ich hingehe, als gläubiger Mensch, zu Gott, meinem Herrn. Und dazwischen ist der Weg, wo ich jetzt hier lebe, dieses Leben. Und in diesem Leben diene ich dem Herrn. Das ist ein sinnvolles Leben. Ich weiß Ursprung und Ziel und wofür ich da bin. Also wer mit Gott lebt, weiß, wo es lang geht und kann dadurch auch seinem Mitmenschen ein Wegweiser sein. Wir können den Menschen in aller Liebe und Demut sagen, komme zu Jesus Christus und dein Leben wird sinnvoll sein. Du weißt, wo du herkommst, wem du dienst und wo du einmal hingehst, nämlich in die ewige Herrlichkeit beim Herrn im Himmel. Deshalb, liebe Seele, weise deine Mitmenschen auf Jesus Christus hin. Sage ihnen Gottes Wort. Es gibt ja so viele Irrwege in dieser Welt. Und deshalb zeige deinem Nächsten den schmalen Weg dem Lamme nach. Das war Vers 26. Man könnte ja durch jeden Vers noch einiges weiteres sagen. Aber so einige grundlegende Hinweise. Der Gerechte zeigt seinem Nächsten den rechten Weg. Aber der Weg der Gottlosen führt sie irre. Der geht nämlich zur ewigen Verdammnis. Dann die letzten beiden Verse, Vers 27 für heute Morgen. Der Nachlässige erjagt kein Wild, aber kostbarer Reichtum ist es, wenn ein Mensch fleißig ist. Stell dir einen Jäger vor, der sitzt im Wald auf seinem Hochsitz und wartet, bis das Wild zu ihm kommt. Das tut es ja manchmal, wenn da Futter steht. Und dann wartet er aber, bis es tot umfällt. Einfach. Er macht nichts, ist zu faul zum Schießen. Also ich bin kein Freund der Jagd, sage ich ganz ehrlich. Ich mag ja Tiere und so. Aber ein Jäger, der dann da nur wartet, bis da was passiert und einfach dann das auflesen will, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht geschehen. Er muss es jagen und erlegen. Er muss fleißig sein. Und so ist es auch mit den Lebenszielen, die ein Mensch hat. Wenn du etwas anstrebst, zum Beispiel ein glückliches Leben mit gewissem Besitz oder auch ein Ehepartner, vielleicht auch Kinder und so weiter, ja, dann musst du vollen Einsatz bringen, darum beten und auch durch offene Türen gehen. Nicht sagen, nein, die Tür und das und alles und nee, ich, ja. Nun, ich weiß, nicht jedem ist es geschenkt. Aber jeder hat auch irgendwelche Lebensziele. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich hatte zum Beispiel mit 40 Jahren mir noch die Ziele gesetzt, eine glückliche Familie zu haben und noch einige Bücher zu schreiben, noch ein paar Jahre Vorträge halten zu können. Und der Herr hat es alles geschenkt, im Übermaß sogar. Ich habe dann noch eine Gemeinde mitgründen dürfen, einen Verlag gründen, eine Schriftenmission und so weiter. Also überbieten und verstehen. Aber man muss sich Ziele setzen und nicht einfach alles laufen lassen. Also wenn du etwas anstrebst, musst du vollen Einsatz bringen. Auch der Pfarrer Eichin hier hatte das Ziel, hier ein Einkehrhaus für Menschen zu bauen, die hier Gottes Wort hören, die seelsorgerlich gestärkt werden. Das war auch eines seiner Ziele und er hat es erreicht, er hat es gebaut, hat die Kosten getragen. Wir haben auch in unserer Gemeinde ein Gemeindehaus gebaut, weil wir keinen Platz hatten. 6 Jahre harte Arbeit auf dem Bau. Ich war nicht so oft da, so im Schnitt einmal die Woche, aber manche Brüder waren fast jeden Tag da, die diese Gabe hatten, das Handwerkliche. Aber wir haben da alle zusammengeholfen und da musste man eben auch vollen Einsatz bringen, fleißig sein. Und so ist es im Leben. Schule, Ausbildung und Beruf, Fleiß auf allen Ebenen. Gott segnet den fleißigen Menschen. Es gibt natürlich Menschen, die sind krank, die können nicht so arbeiten, ist auch klar. Aber auch da weiß der Herr um die Situation. Aber wer die Kraft hat, ob es die geistige Kraft ist oder die physische, körperliche, setze deine Gabe ein. Für dich und auch für andere. Bitte Gott, dem Herrn, um seinen Segen und seine Kraft. Das war Vers 27. Der Nachlässige erjagt kein Wild, erreicht nicht sein Ziel. Aber kostbarer Reichtum ist es, wenn ein Mensch fleißig ist. Zum Thema Fleiß und Faulheit gibt es ja viele Verse im Buch der Sprüche, wissen wir. Das war einer davon. Ja, genau, geh hin zur Ameise, ist der bekannteste. Und jetzt der letzte Vers hier in dem Kapitel 12. Der heißt, auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben, aber böser Weg führt zum Tode. Hier haben wir wieder den breiten und den schmalen Weg. Auf dem breiten Weg geht es zur ewigen Verdammnis, auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Aber jetzt passt auf. Stellt euch vor, da würden jetzt Schilder stehen am Eingang der beiden Wege. Am schmalen Weg, was steht da drauf? Hier geht's wohin? Zum Himmelreich. So, und jetzt passt auf, was steht am Eingang zum breiten Weg? Hier geht's zur Hölle. Meint ihr, dass das da steht? Nein, der Vater der Lüge ist ja Satan. Hier steht, hier geht's zum Himmelreich. Wir sind ja alle kleine Sünderlein, war immer so. Und wir gehen alle in den Himmel ein, war immer so. So nach diesem Motto der Karnevalsschlager. Der größte Betrug Satans, dass er sagt, jedem Menschen, du kommst ja doch in den Himmel, egal wie gottlos du lebst. Nein, so ist es nicht. Falle nicht auf den Betrug Satans herein. Nimm den Herrn Jesus an als die Tür zum Himmelreich und gehe auf ihm als dem schmalen Weg zum Ziel. Und deshalb heißt es auch schon hier im Alten Testament, im Buch der Sprüche, auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben. Und Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er schenkt uns Anteil an der Reinigung durch sein heiliges Blut und wäscht uns rein. Das ist die Gerechtigkeit, das neue weiße Kleid. Das ist Leben. Aber böser Weg ohne Gott und gegen Gott und seine Gebote, das führt zum Tode. Soweit einige Betrachtungen zum zweiten Teil von Sprüche 12. Heute Abend, so Gott will und wir leben, machen wir weiter mit Sprüche 13. Und wir wollen diese Woche mit Gottes Hilfe noch bis Sprüche 16 kommen. Jedes Mal ein halbes Kapitel. Das sage ich Amen und bitte euch noch, dass ihr aufsteht. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du schon im Alten Testament uns diese Weisheit durch Salomo und andere Propheten geschenkt hast, Herr. Und wir können daraus so viel lernen für unser Leben. Aber die Kraft brauchen wir von dir. Du bist der Kraftquell, du bist der Wegweiser, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.